Schrift wird mit einem Spiegel verglichen. In 1. Korinther 13 heißt es in den Versen 11 und 12: Als ich ein unmündiges Kind war, redete ich wie ein Kind, dachte ich wie ein Kind, rechnete ich wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich das Kindische weg. Denn jetzt sehen wir in einen Spiegel, der undeutlich ist. Dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann werde ich aber erkennen, so wie ich auch erkannt worden bin. Übrigens, hier geht es nicht um den Gegenstand der Erkenntnis, sondern um die Erkenntnisweise. Viele Leute sagen, es handelt sich hier bei dem, das kommt, um den Abschluss der Heiligen Schrift. Und wenn das kommen wird, dann wird es nicht mehr nötig sein, diese verschiedenen Gaben zu haben. Das ist nicht, was Paulus sagt. Er spricht nicht von etwas, das zu erkennen ist, sondern von Erkenntnisweise, wie man denkt. Unser Denken ist heute stückweise. Erst wenn Jesus kommt, wird es dann anders werden. Jetzt aber heißt es, wir sehen in einen Spiegel, der undeutlich ist. Warum spricht Paulus davon, dass man in einen Spiegel schaut, der undeutlich ist? Ist ein Spiegel denn undeutlich? Spiegel selbst. Haben Sie gute Spiegel? Hätte man alles, wüsste man. Gibt es Spiegel, die undeutlich sind? Blinde Spiegel. Was ist ein blinder Spiegel? Ah, dann sagt man, der ist blind. So, aha, ja, deutlich, ja, das würde heißen, nicht ganz wirklichkeitsgemäß, ja, aber deutlich würde sich wohl eher auf die klare Sicht beziehen, in diesem Sinne. Paulus spricht von einem undeutlichen Spiegel, weil damals die Spiegel nicht notwendigerweise aus Glas waren. Ich weiß nicht, ob man damals überhaupt noch Glas gekannt hat. Woraus bestanden denn die Spiegel? Aus Metall. Ja, würde man sagen. Man hat zum Beispiel ein Stück Erz flach gemacht und poliert. Und dann konnte man seine Züge einigermaßen darin erkennen. Das sind also undeutliche Spiegel. Und in dem Maße, wie auch ein Glasspiegel in die Rückseite nicht mehr so dunkel ist oder so, wenn der Rückseite, wenn es da Flecken gibt, Sie haben die Rückseite eines Glases angefärbt, angestrichen, dann kratzt man etwas Farbe weg, dann wird er durchsichtig. Oder das Glas selbst wird hart und schlecht, dann wird der Spiegel undeutlich. Oder Sie schauen in ein Stück Chrom hinein, sehen Sie auch etwas, aber nicht sehr deutlich. Die Bibel wird hier mit einem Spiegel verglichen. Und in dieser Schrift sehen wir noch nicht alles allzu klar. Macht das Mut. Wenn manches undeutlich ist, nicht nur für sie undeutlich, sondern für manche andere Menschen. Und auch die klügsten Menschen können vieles nicht verstehen. Es braucht wirklich den Heiligen Geist, und auch dann versteht man nicht alles. Es braucht gewisse Dinge, es braucht Zeit für gewisse Dinge. Manche Stücke der Heiligen Schrift sind wie Knochen. Aber wenn man die Knochen mal ein bisschen beiseite legt, einige Jahre, dann werden sie schon weich, dann werden sie wie Fleisch, dann kann man sie genießen. Es ist erstaunlich, wie viel man mit der Zeit doch erkennt. Zunächst rätselt man, ja, wie in der vorigen Stunde haben ein bisschen gerätselt. Aber mit der Zeit wird dann einiges deutlich, aber nie so ganz deutlich. Es bleiben immer Stücke, die so also Lücken. Paulus sagt, wir kennen stückweise, hier ein Stück, da ein Stück, und wir wissen nicht, wie das alles zusammengehört. Ja? Wie ein Puzzle. Da fehlen einige Stücke immer wieder. Und dann fragen wir uns, ja, was ist da? Warum stand der Baum da? Wir können vermuten, ja? Aber da ist eine Lücke. Das ist ein kleines Beispiel. Wir sehen in diesen Spiegel hinein und wir erkennen manches. Übrigens, dieser Spiegel ist ein Winkelspiegel, ein Konvexspiegel. Der ist rund. Und wir sehen in diesen Spiegel hinein, aber nicht notwendigerweise uns selbst nur. Wenn wir von einem gewissen Standpunkt aus schauen, können wir uns selbst sehen. Aber was wir in diesem Spiegel sehen, das sind die Dinge Gottes, ja. Die Gott gesagt hat über diese Welt. Wir sehen Jesus nicht, aber im Spiegel können wir um die Ecke schauen gleichsam und hinter dem Vorhang ihn sehen, aber auch nur undeutlich. Wir schauen in einen Spiegel hinein und sehen undeutlich. Wir sehen Jesus nicht von Angesicht zu Angesicht, aber im Wort Gottes können wir ihn erkennen. Zum Beispiel 2. Korinther 3, Vers 18, 2. Korinther 3, Vers 18, haben wir wieder diesen Spiegel. Mit entschleiertem Gesicht schauen wir alle aber im Spiegel die Herrlichkeit des Herrn und werden in dasselbe Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, gleich wie die Verwandlung von dem Herrn, dem Geist, herrührt. Ja, hier haben wir ein Problem. Ich glaube, wir versuchen das gleich zu klären. Wollen Sie alle bitte diesen Vers aufschlagen? 2. Korinther 3, Vers 18. Lesen Sie mal in Ihrer Übersetzung den Vers ganz genau. Passen Sie gut auf und dann will ich Ihnen die Frage stellen oder versuchen Sie die Antwort auf folgende Frage zu finden. In Ihrer Übersetzung sagt Paulus, dass wir in einen Spiegel schauen, oder sagt Ihre Übersetzung, wir sind ein Spiegel. Lesen Sie mal Ihre Übersetzung. Angesicht des Herrn. Heißt es? Wir alle schauen. Ich kontrolliere. Ja.
Wir schauen auf
die Herrlichkeit des Herrn an. Ah ja, das, ja, bei Ihnen. Der Geist. ist besser. Der Herr ist der Geist. Aber jetzt am Anfang, wie steht bei Ihnen? Vers 18. Sind wir der Spiegel. Welche Übersetzung haben Sie? Was haben Sie? Elberfelder. Okay. Jemand hatte gar nicht. Und wie steht es in der Revidierten? Wir spiegeln wieder. Ja. Dies ist eine Frage bei den Auslegern, bei den Übersetzern, wie soll man es übersetzen? Hier ist die Rede von einem Spiegel, aber man weiß nicht genau, was der Spiegel ist. In den vorhergehenden Versen ist die Rede von einer Geschichte. Haben Sie die vorhergehenden Verse da? Von welcher Geschichte ist da die Rede? Kennen Sie die Geschichte? Spiegel des Wortes hineinschauen, können wir widerspiegeln. Ja? Erst in dem Maße, wie der Heilige Geist, wer der Herr ist, übrigens am Schluss von Vers 18, sollte es nicht Geist des Herrn sein, sondern der Geist ist der Herr. Der Herr, der Geist ist. Ja? Der Heilige Geist ist der Herr, mit Hilfe dessen wir umgewandelt werden. Wir schauen in einen Spiegel, das ist das Wort. Und in diesem Spiegel sehen wir den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus ist herrlich. Er ist die Herrlichkeit des Vaters. Und wenn wir diese Herrlichkeit im Wort uns anschauen, dann werden wir so wie Jesus. Aber nur mit Hilfe des Geistes. Wenn er in unserem Leben und in unserem Bibellesen Herr bleibt in meinem Leben, wenn der Geist mein Herr bleibt, er darf verfügen, dann kann ich verwandelt werden in das Bild von Jesus. Und wenn ich dann weggehe vom Wort und zu Menschen gehe, dann kann ich etwas von Jesus ausstrahlen. Ja. Aber wie kommt man darauf, dass der Spiegel das Wort ist? Das steht hier nicht in Vers 18. Auch nicht in Ihrer Übersetzung. Wir schauen zwar den Herrn an, aber wo ist der Herr? Den sehen wir doch nicht. Petrus sagt in 1. Petrus 1, wir lieben ihn, aber wir sehen ihn nicht. Wie kommt es denn, dass wir ihn lieben können? Nur über das Wort. Jetzt muss man Kapitel 4 aufschlagen. 2. Korinther 4. bis 6, in welchen, das heißt in den ungläubigen Menschen, der Gott dieser Weltzeit, das ist Satan, den Denksinn der Ungläubigen verblendete durch Sünde, sodass ihnen nicht aufleuchtet oder aufgeht das helle Licht des Evangeliums oder der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi, welcher Gottes Ebenbild ist. Wo ist die Herrlichkeit Christi? Noch einmal. So dass ihnen nicht aufleuchtet das helle Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi. Wo ist von der Herrlichkeit Christi zu reden? Die neue Botschaft im engeren Sinne. Im weiteren Sinne, die ganze Schrift ist unser Evangelium. Im engeren Sinne, die Botschaft von Jesus Christus. Aber wir haben gesagt in diesen Tagen, dass Jesus Christus das Thema der ganzen Heiligen Schrift ist. Insofern haben wir überall Evangelium. Ihnen geht nicht auf das Licht von der Herrlichkeit Jesu Christi in der guten Botschaft. Das Licht der guten Botschaft von der Herrlichkeit Christi. Das heißt, das Licht der Herrlichkeit Christi, das in der guten Botschaft ist. Welcher Gottes Ebenbild ist? Jesus ist Gott in Menschengestalt. Denn wir verkünden nicht uns selbst. Wir verkünden Christus Jesus. Und zwar als Herrn. Uns selbst aber stellen wir hin als eure Sklaven. Jesu wegen tun wir es. Weil Gott es ist, der einmal das Licht aus der Finsternis scheinen hieß, der in unseren Herzen hineinschien, um leuchten zu lassen. Noch einmal, ganz genau hinhören. Gott, welcher Gott? Der Gott, der einmal in 1. Mose 1 sagte, es werde Licht. Ja. Der Gott, der Licht bringen kann. Was hat er getan? Hat in unsere Herzen hineingescheint. Scheinen lassen. Warum hat Gott in die Herzen hineingescheint? Das Licht hereinscheinen lassen. Um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes. Und wo ist die Herrlichkeit Gottes? Im Gesicht Jesu Christi. Aber wo ist das Gesicht Jesu Christi zu sehen? Nach Vers 4 im Evangelium. Warum lässt Gott das Licht des Evangeliums aufleuchten in unseren Herzen, damit es wieder leuchtet. Warum sind Sie erleuchtet worden durch die Wiedergeburt? Um ein Licht zu sein. Vergessen Sie das nie. Sie sind erleuchtet worden, um ein Licht zu sein, um andere zu erleuchten. Jeder, der erleuchtet wird, der erfasst wird vom Licht des Evangeliums, hat wiederum dieses Licht weiterzugeben. Um leuchten zu lassen die Kenntnis von der Herrlichkeit Gottes. Und die Herrlichkeit Gottes ist in Christus. Das heißt, wir haben von Christus zu erzählen. Und diese Herrlichkeit nach Vers 4 ist im Evangelium. Gottes da ist. Noch noch einen Text über den Spiegel? Jakobus 1. Jakobus 1, Vers 25. Da sagt Jakobus, man soll nicht tatenlos bleiben, wenn man die Bibel liest oder das Wort Gottes hört. Und dann vergleicht er einen Menschen, der zwar das Wort hört, aber bei ihm verändert sich nicht. Was ist das für ein Mensch? Wie ist er? Wie vergleicht er ihn? Der hat ein schmutziges Gesicht, schaut in einen Spiegel, geht davon und macht nichts. Wenn man sieht, dass Schmutz bei einem ist, dann muss man handeln. Aber wie findet man heraus, ob man Schmutz hat oder nicht? Man muss in den Spiegel schauen. Und dieser Spiegel, sagt Jakobus, ist das Wort. Im Wort bekommen wir uns selbst zu sehen. Wie bekommen wir uns selbst zu sehen? Erst im Lichte Gottes. Im Vergleich mit Gott. Die Bibel sagt, wir sollen wie Gott sein. Gott ist heilig und ich soll sein wie er. Und wenn ich es nicht bin, dann bin ich schmutzig. Ja. Zum Teil wenigstens ist das die Antwort. Nicht ganz. Wenn wir Schmutz haben, dann sagt uns das Wort das, aber dann sollen wir uns waschen. Und wo können wir uns reinigen? Beim Blut Jesu. Vergeben. Das Wort wird mit einem Spiegel verglichen. Großes B. Mit einem Licht wird das Wort verglichen. Mit einem Licht. Das klang schon an beim Spiegel, aber wir haben hier noch einige andere Verse. Psalm 119, Vers 105. Wenn Sie 105 und 119 hören, kommen Ihnen Gedanken? Oder haben Sie den Vers noch nicht auswendig? Das ist auch ein Vers, den muss man kennen, oder darf man kennen. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Wenn man einen Bergpfad geht im Dunkeln, dann braucht man schon Licht, es sei denn, man kennt ihn so gut, dass man das Licht nicht braucht. Aber der Lebensweg ist ja für uns nicht bekannt. Ja? Wir sind den Weg noch nie gegangen. Wir müssen also wirklich Licht haben. Das gibt uns das Wort Gottes. Es zeigt uns, wie der Weg aussieht und wie wir zu gehen haben. Vers 130, den kennen Sie wahrscheinlich nicht. 130 spricht auch von Erleuchtung. Wenn wir das Wort Gottes aufnehmen, dann werden wir erleuchtet. Dann kommt Licht in unser Inneres. Das Wort Gottes bringt uns innere Erleuchtung. Wir brauchen keinen Buddha. Philipper 2. Philipper 2, Verse 15 und 16. Damit ihr frei von Tadel und unlauterer Beimischung seid, Gottes untadelige Kinder, mitten in einem verdrehten und verkehrten Geschlecht, in welchem ihr bemerkbar seid wie Lichter in der Welt, darhaltend das Wort des Lebens, für mich ein Anlass zu rühmen und so weiter. Ihr seid sichtbar oder bemerkbar wie Lichter in der Welt. Welches sind die Lichter in der Welt? Jetzt nicht zu schnell. Nur Geistliches, sondern hier wird ein Vergleich hergestellt. Ja. Die Bibel spricht von zwei Welten und gebraucht die unsere, die irdische, oft als ein Stein, sag mal ein Steinbruch für Beispiele an der Jenseite. Deshalb immer die Bilder. Und wenn wir die Jenseite, das Geistliche, verstehen wollen, dann hilft es uns, wenn wir das Irdische verstehen. Deshalb ist es sehr wichtig, wirklich auch irdisch zu denken und zu bestehen. Nicht fleischlich oder irdisch in dem Sinne, dass wir feindlich sein würden, nein, sondern im guten Sinne. Herr Wilder Smith hat gesagt, ein Theologe muss wissenschaftlich sein, naturwissenschaftlich, muss nicht Naturwissenschaftler sein. Aber der Gott, der das Neue geschaffen hat, das Geistliche, der ist es, der diese irdische Welt geschaffen hat. Und diese irdische Welt kennt auch seine Fingerabdrücke, Hinweise auf sein Wesen. Das heißt, es gibt hier noch und noch Beispiele für die geistliche Welt. Deshalb immer dieser Vergleich. Also, welches sind die Lichter in der schöpferischen Welt, in der geschaffenen Welt? Sonne, Mond und Sterne. Und diese, wenn sie nicht verdeckt werden durch ein Dach über uns oder durch Wolken über uns, sind bemerkbar. Ne? Sie machen sich bemerkbar. Haben Sie Philipper 2 aufgeschlagen? Philipper 2, Vers 15. Ich möchte auf etwas hinweisen hier. Ich weiß nicht, wie Ihre Übersetzung liest. Aber hier, übrigens, jetzt ein Stück wieder Grammatik. Wieder ein Stück Grammatik. Es gibt drei oder vier, es gibt vier grundsätzliche Arten von Sätzen. Können Sie die auch sagen? Können Sie mir irgendeine Art geben von Satz? Wie? Nein, ich meine jetzt ganz grundsätzlich gibt es verschiedene Arten von ja, ja. Fragesatz, Aussagesatz, noch zwei. Wie nennt man die normalerweise? Können Sie ein Beispiel geben? Ja, das ist der Befehlssatz, ja, Bestimmungssatz. So haben Sie es gelernt? Das interessiert mich nicht, ja? Weil mir, ich habe ja Grammatik auf Englisch gelernt und weil ich Englisch in eine englische Schule ging und habe auch Deutsch gelernt schon in der gleichen Zeit, aber nicht alle deutschen Ausdrücke gelernt. Also der Befehlssatz, wo ein Befehl gegeben wird, das ist weder Frage noch Aussage, ein Befehl. Und noch eine vierte Form. Das ist weniger. Das ist eine Form, so eine, vielleicht ein Zwischending. Das ist der Ausrufsatz. Welch Glück ist es, etwas zu sagen? Das ist ein mit Ausruf hier. Ja. Oh, wie groß. Ja. Oh, wie herrlich. Das ist nicht ein vollständiger Satz, aber damit wird schon etwas ausgesagt. Also, jetzt müssen wir den Unterschied wissen zwischen Aussagesatz oder Informationssatz. Fragesatz, Interrogativ oder Imperativ, Imperativ ist der Befehlssatz. Welche Art von Satz haben Sie in Vers 15 in Bezug auf Lichter?
Erzählt der Apostel den Philippern etwas oder befiehlt?
Satz ist ja verbunden mit Vers 14, ja? Und 14 beginnt mit einem Imperativ. Und wenn wir sagen, auf das, dann würde nur Begründung sein für ein Imperativ und würde immer noch Imperativ sein. Sie haben recht. Wenn Sie so zitieren, dann haben Sie recht, das ist Imperativ, das ist Befehl. Ja. Hat jemand Erzählform? Wo sind die Erzählform? Sie haben Erzählform? Unter welchen ihr scheint. Das ist eine Tatsache, das ist ein Nebensatz. aber hier in diesem Nebensatz ist eine Aussageform, eine Indikative nennen wir das. Das ist ein Indikativsatz. Ihr seid Lichter in der Welt. Das ist besser. Übrigens, wie hat Menge? Wie heißen Sie? Moment. Also. Sie sind hier nicht, glaube ich. Darf ich fragen, wie es bei Menge heißt? Darf ich fragen, wie es bei Menge heißt? Philipper 2, Vers 15. Also, ich dachte, Sie hatten die Menge Übersetzung. Ah, Entschuldigung, ich dachte, Sie haben Luther. Wie? Uns? Naja, ich weiß schon, wie es ist. Nur interessiert mich, wie es bei Ihnen ist. Und ich wollte Ihnen helfen, nur damit Sie wissen, wie es hier eigentlich steht. Denn es ist schon ein Unterschied, ob wir Lichter sein sollen oder ob wir Lichter sind. Sind wir... Einen Moment. Was ist ein Missionar? Sind Sie ein Missionar? Das ist wieder so eine Frage, die können Sie mit Ja und Nein beantworten. Sie sind ein Missionar, wenn Sie Christ sind. Sie sind, wenn Sie missionarisch sind. Sie sind nicht ein Missionar in dem Sinne, dass Sie nicht ein besonders gerufener Missionar sind. Es gibt zwei Arten von Missionaren. Es gibt die, beziehungsweise die, die es im speziellen Sinne sind, so, und die, die es im allgemeinen Sinne sind. Ist jeder Christ ein Missionar? Jetzt. Das ist schlau geworden. Waren Sie schon mal in Bad Liebenzell? Waren Sie schon mal in Bad Liebenzell? Wenn Sie mal nach Bad Liebenzell kommen, besuchen Sie doch bitte das Missionsmuseum. Das haben wir mal vor. Die haben da ein kleines Missionsmuseum, Sammlungen aus verschiedenen Ländern, besonders aus dem Fernen Osten. Aber als wir das besuchten, dann hat eine Schwester uns geführt und als wir reinkamen, hat sie gesagt, bitte machen die Tür zu, denn die Tür verdeckte etwas. Und sie wollte, dass dieses abgedeckt wird. Und neben der Tür stand ein kleines Brett. Es war ein Wort angeschlagen. Auf diesem Brett stand ein Wort. Zwei Sätze. Jeder Christ, also unvollständig. Jeder Christ ein Missionar, jeder Nicht-Christ ein Missionswerk. Finde ich gut. Jeder Christ ein Missionar. Haben die Liebenzeller recht? Oder hätten sie nicht sagen sollen, jeder Christ sollte ein Missionar sein? Wir sollten es sein, weil wir es sind. Wir sollten sein, was wir sind. Wir sollten menschlich sein, weil wir Menschen sind. Ich soll ein Mann sein, weil ich ein Mann bin. Ich soll das sein, was ich bin. Und wenn ich das nicht bin, dann denkt man, ich bin irgendwie ja, nicht ganz in Ordnung. Der ist doch ein Mann, ja. Benehmen sich doch wie eine Frau, benehmen sich doch wie ein sowieso, ja. Man soll das dementsprechend sprechen, dass man ist. Hier steht geschrieben, und beachten Sie das, wir sind Lichter. Wir sind wie Lichter in der Welt. Aber deshalb gerade, weil wir Lichter sind, sollen wir dieses Licht nicht bedecken. Jesus sagte einmal etwas davon. Wo? In der Bergpredigt, ja. Matthäus 5. Ihr seid, nicht ihr sollt sein, ihr seid das Licht der Welt. Jesus ist das große Licht, wir sind die Randlichter, wie es in dem Licht heißt. Und dieses Licht soll nicht unter einen Scheffel oder unter eine Schaufel oder irgendwo unter den Tisch gestellt werden, sondern auf einen Leuchter, sodass alle es sehen können, wie eine erleuchtete Stadt, beleuchtete Stadt auf einem Berge. Wir sollen zu sehen sein. Ja? Wir sind Lichter. Also, aber hier wird auch das Wort Gottes mit einem Licht verglichen. Vers 16. Wir sind Lichter wie? Indem wir das Wort Gottes dahalten, wie eine Fackel. Vor uns die ergriffene Fackel, die halten wir hin und leuchten so den Weg. Mit dem Wort nur können wir gute Lichter in dieser Welt sein. Ihr selbst seid Lichter, weil das Licht des Evangeliums da ist, aber da halten das Wort des Lebens. Und so können wir ein Licht sein. 2. Petrus 1, Vers 19. 2. Petrus 1, Vers 19. Und so besitzen wir das prophetische Wort befestigt, auf welches zu achten ihr wohl tut, als auf eine Lampe, welche an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Dieser Morgenstern ist noch nicht aufgegangen, aber eines Tages wird das geschehen. Bis dahin haben wir das Wort. Das Wort ist unsere Lampe in einer dunklen Welt. Die Welt ist dunkel. Die Welt ist dunkel. Deshalb sollen wir Licht in dieser Welt sein. Großes C. Feuer. Das Wort ist wie ein Feuer. Lukas 24, Vers 32. Lukas 24, Vers 32. Sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Wege zu uns redete und als er uns die Schriften öffnete? Wenn das Schriftwort in uns reinkommt, dann fängt es an zu brennen. Man aufnimmt, ja? Das sollen wir nicht vergessen. Es kann, das Wort, die Schrift, kann unsere Herzen entzünden, kann uns neu warm machen für den Herrn und für seine Sache. Wenn Sie mal merken, es ist wieder kühl geworden in Ihrem Leben, dann wissen Sie, Sie haben etwas versäumt, das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist wie ein Feuer. Wenn wir an diesem Feuer uns wärmen, dann können wir warm sein für den Herrn Jesus. Nun, wollen wir Pause machen? Nee. Entschuldigung, ich habe hier verwechselt. 11 Uhr, noch 5 Minuten. Noch 5 Minuten. Ja, also. Jeremia 20. Jeremia 20. Vers 9, Jeremia 20, Vers 9. Und spreche ich, ich will ihn nicht mehr erwähnen, noch in seinem Namen reden. Jeremia kam die Versuchung, nicht mehr Gott zu erwähnen, nicht mehr in seinem Namen zu reden. Wenn er das meint, wenn die Versuchung kommt, so ist es in meinem Herzen wie brennendes Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen, und ich werde müde, es auszuhalten, und vermag es nicht. Was vermag er nicht einzuhalten? Die Prophetie, das Wort. Es will aus ihm reden und er hält es zurück und dann fängt es an zu brennen in ihm. Oh Gott, gebe uns dieses Brennen. Jeremia 23, Vers 29. Jeremia 23, Vers 29. Ist mein Wort nicht so wie ein Feuer? Spricht der Herr. Das Wort Gottes ist wie ein Feuer. Es kann wärmen, aber es kann auch zerstören. Es tut beides. Es bringt nicht nur Licht, sondern es kann wie ein Feuer sein, das verzehrt. Groß D. Das Wort ist wie ein Hammer. Jeremia 23. Selben Vers, Vers 29. Ist nicht mein Wort wie ein Hammer, der Felsen zerschmettert? Das wurde mir einmal wirklich anschaulich während einer Evangelisation in der Nähe von Mettmann. Mettmann, das ist noch eine Stadt daneben. daraus wurde Kies hergestellt. Und wir haben dieses Werk, das dort eingerichtet war, gesucht und haben so die verschiedenen Einrichtungen beobachten können. Dann kamen wir in den Raum, wo die Steine auf Laufbändern hingeführt wurden, auf eine gewisse Anhöhe. Dann fielen sie runter in einen starren Korbbehälter. Und die Wände dieser Behälter fielen so hin und her. Da war eine Kraft dahinter, eine furchtbare Kraft. Und diese großen Steine kamen dann von da, von jenseits, kamen über die Kippe, dann fielen sie herein. Und ob das große Brocken waren und stark, die wurden da einfach mit großer Leichtigkeit hier zertrümmert. Das war so gewaltig, so beeindruckend, dass ich sagte, ist nicht dein Wort wie ein Hammer, der Felsen zerbrechen. Das macht einen Mut, das Wort Gottes wieder zu sagen. Es kann die härtesten Herzen erweichen, zertrümmern und Gott kann dann wieder daraus etwas Neues machen. Also, Wort Gottes weitergeben, auch wenn es nicht gleich angenommen wird. Natürlich nicht vor den Kopf stoßen, aber doch Mut bewahren. Großes E. Das Wort Gottes ist ein Schwert. Epheser 6, Vers 17. Nun muss man wissen, wie das Schwert zu gebrauchen. Wenn man einen Menschen köpfen will, dann muss man das Schwert nicht senkrecht gebrauchen, sondern waagerecht. Wenn man Ohren abschneiden will, dann muss man das Schwert senkrecht verwenden. Die zwei Bewegungen hat ein Petrus einmal.